SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Es wird ja immer wieder davon gesprochen, alle Christen auf der Welt haben denselben Glauben und es gibt eine gemeinsame Religion. Die Einheit des Christentums, die hat aber so ihre Tücken, denn den höchsten Feiertag, das Osterfest, begehen die Christen nicht gemeinsam. Letzten Sonntag feierten Katholiken und Protestanten Ostern, heute die Orthodoxen. Überschattet wird dieses orthodoxe Osterfest vom Krieg in der Ukraine. Dort sind die meisten Menschen orthodox. Wie feiern sie Ostern? Das habe ich meinen Kollegen Ulrich Pick gefragt.
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer Ostern feiern wollen, weil sie tiefgläubige Menschen sind, zumindest mehrheitlich. Und was man festhalten kann, ist natürlich, dass die Ukrainer ihre eigene Kirche und ihre eigene Tradition pflegen wollen. Man hat sich ja mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion abgegrenzt und losgenabelt von der russisch-orthodoxen Kirche, also von Moskau. Und man hat eine eigene Kirche gegründet, die orthodoxe Kirche in der Ukraine. Das war 2018. 2019 ist sie eigenständig geworden. Gleichzeitig gibt es vor allen Dingen im Osten, wo ja mehr russischstämmige Menschen leben, noch eine Kirche, die eher Richtung Moskau guckt. Aber insgesamt ist die Tendenz so, dass man auch im Osten sich von Russland immer mehr fernhält. Denn der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill, ist ein Parteigänger Putins und hat schon früh den Krieg befürwortet, ihn als metaphysischen Kampf gegen das Böse bezeichnet. Und das stößt immer mehr Menschen, übrigens auch im Osten der Ukraine, auf. Es gibt Zahlen, dass mehr als 50 Gemeinden mittlerweile von dort, also von der Moskau-treuen Fraktion, gewechselt sind auf die Kiew-freundliche Seite.
Viele Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, leben jetzt auch hier bei uns in Deutschland. Wie schaut's mit den Geflüchteten aus? Feiern sie auch das Osterfest?
Ich gehe davon aus, dass sie es versuchen werden. Allerdings hat das natürlich so seine Tücken. Bei der Frage, wo findet man eigentlich ein kirchliches Zuhause, gibt es Probleme. Die orthodoxe Kirche der Ukraine hat in Deutschland kaum Kirchen, weil sie so jung ist, keine Auslandskirchen. Es gibt allerdings viele russisch-orthodoxe Kirchen, aber die bringt Probleme insoweit, ich habe es vorhin angedeutet, dass ihr Patriarch ein Parteigänger Putins ist und den Angriff gegen die Ukraine für gut geheißen hat. Und so muss im Grunde genommen jeder einzelne Flüchtling für sich entscheiden, ob er denn in eine russisch-orthodoxe Kirche geht oder nicht. Hinzu kommt allerdings, das muss man fairerweise sagen, dass viele russisch-orthodoxe Kirchen hier in Deutschland, ich habe da rumtelefoniert und mir ein eigenes Bild gemacht, dass viele russisch-orthodoxe Kirchen hier in Deutschland die ukrainischen Flüchtlinge warmherzig aufnehmen und ihnen helfen. Also so gesehen, diese schroffe Gegenüberstellung findet hier nur in seltenen Ausnahmefällen statt.
Am letzten Sonntag haben die Katholiken und Protestanten Ostern gefeiert. Jetzt an diesem Sonntag, heute, die Orthodoxen. Warum feiern eigentlich die Kirchen im Westen und im Osten an unterschiedlichen Tagen Ostern?
Das Thema ist im Prinzip von Anfang an virulent gewesen. In den ersten 2-3 Jahrhunderten haben die Christen nicht einheitlich Ostern gefeiert. Dann gab es ein Konzil im Jahr 325 in Nicäa. Dort einigte man sich, dass Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Das ging relativ lange gut, bis im Jahr 1582 Papst Gregor der VII. Eine Kalenderreform durchführte. Er brachte den sogenannten gregorianischen Kalender, den wir heute noch haben. Und dieser Kalenderreform schlossen sich Katholiken und Protestanten an. Die Orthodoxen, die ja zu dem Zeitpunkt schon abgespalten waren von den Protestanten und Katholiken, verweigerten sich und nahmen nach wie vor den julianischen Kalender. Der ist aber um 13 Tage hinter dem gregorianischen Kalender her. Das heißt, wenn am heutigen Sonntag bei uns der 24. April ist, haben sie den 11. April. Und es kann sein, dass bei uns im Westen schon der Sonntag nach Frühlingsanfang ist, nach östlicher Zählung vor Frühlingsanfang, und dadurch kommen Differenzen zustande.
Sagt mein Kollege Ulrich Pick aus der Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Wir haben es gerade eben schon gehört, ein besonderer Sonntag ist es heute für die orthodoxen Christen. Sie feiern heute das Osterfest. Zu den orthodoxen Gemeinden zählen auch die der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Unter anderem ist sie ja auch in der Rhein-Neckar-Region schon lange vertreten. Wie hier heute Ostern gefeiert wird, meine Kollegin Martina Senghas hat sich umgehört.
Ja, in der Ukraine werden Ostern für ein Fest gehalten, was genauso wichtig ist wie Weihnachten. Man hört das auch, wenn man aus dem ukrainischen Osternfest übersetzen würde. Das heißt, Velikden, das heißt ein großer Tag.
Erzählt die in Firnheim lebende Julia Kostev. Und obwohl sie inzwischen die Hälfte ihres Lebens in Deutschland lebt, hält sie an den Osterbräuchen ihrer Heimat fest. Vom sogenannten sauberen Donnerstag, an dem die Wohnung geputzt wird, bis hin zum Backen des süßen Osterbrotes.
In der Ukraine sind wir immer Samstagabend in die Kirche und es wurde das Osterbrot dann am Abend gesegnet. Und gerade jetzt in dieser schwierigen Situation, in dieser schwierigen Zeit, ist das ein Fest, was Hoffnung spendet.
Es ist viel schwerer im Herzen an diesem Osterfest, aber umso wichtiger scheint es für viele Ukrainerinnen und Ukrainer zu sein, zusammenzukommen. Beispielsweise in der Mannheimer Johanniskirche, die evangelische Gemeinde schon länger für ukrainisch-orthodoxe Gottesdienste zur Verfügung stellt. Der zuständige orthodoxe Priester dort ist Petro Bokanow und der weist darauf hin, dass in diesem Jahr einiges anders sein wird.
Wir feiern nicht in Nacht, sondern ganz früh am Sonntag, weil viele Flüchtlinge möchten kommen und die sind auch mit Kindern und die haben auch kein Autos und sowas. Also dann müssen wir entgegenkommen und das so machen, dass jeder bei uns mitfeiern kann.
Petro Bokanow arbeitet in Deutschland eigentlich als Programmierer. Seit 2015 ist er nebenbei Kaplan und war bisher für die beiden kleinen ukrainisch-orthodoxen Gemeinden in Mannheim und Frankfurt zuständig. In diesem Jahr muss er für sehr viel mehr Gläubige da sein.
Sonntag ganz früh in Frankfurt, dann in Mannheim, dann in Schwetzingen, dann drei Aufnahmestellen von unseren Flüchtlingen im Rhein-Neckar-Kreis und am Montag Marburg, Gießen und Koblenz.
Und obwohl die traditionelle mehrstündige Mitternachtsmesse mit aufwendiger Liturgie ausfällt, sollen es feierliche Gottesdienste sein, mit Predigten, die er nicht vorgeschrieben hat.
Das kommt von Herzen, also diese Predigt, also brauchst du nicht so vorbereiten. Also das ist alles transparent momentan.
Womit er meint, dass alle in Gedanken bei den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine sind und viel Bitterkeit und Wut und Trauer in sich tragen.
Und deswegen kommen die Leute auch in die Kirche, weil die Kirche ist ein Platz für Trosten und für Hoffnung und für Glaube und für Liebe.
Ostern, das Fest der Auferstehung Christi, stehe für die Überwindung des schrecklichsten Leids, nämlich des Todes, so der ukrainisch-orthodoxe Priester. Und deshalb sei dieses Fest für die Ukrainerinnen und Ukrainer in diesem Jahr noch wichtiger als sonst.
Also diese Hoffnung muss bleiben, soll bleiben und die bleibt.
Seit einigen Wochen begleiten wir Alina. Sie ist 16 und floh kurz nachdem der Krieg anfing, ganz alleine aus der Ostukraine zu ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Beide arbeiteten als Pflegekräfte in Süddeutschland. Natürlich sind sie in Gedanken oft in der Ukraine. Trotzdem wollen die Menschen, die aus der Ukraine hier Schutz suchen, heute Ostern feiern. Das orthodoxe Osterfest, das ist heute und zu diesem besonderen Tag gehören auch natürlich viele Bräuche dazu, wie zum Beispiel das Osterbrotbacken. Susanne Babila hat Alina, ihre Mutter und ihre Großmutter in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg besucht und war beim Backen mit dabei.
Mehl, Milch und Eier, Hefe.
Großmutter Rita stellt die Zutaten für ein ukrainisches Osterbrot zusammen. In der Küche sitzt ihre Enkelin Alina. Sie chattet mit einer ukrainischen Freundin, die nach Tschechien geflüchtet ist. Mutter Elena schaut beim Backen zu und Anni Rosenau, die zurzeit alle drei beherbergt, hilft beim Suchen des Backgeschirrs.
Dann siehst du genau, wie viel es ist.
Milch, 100 Milliliter, ja?
Dazu Zucker, Rosinen, gehackte Mandeln, Vanillemark und Muskatnuss.
Ukrainische Pascha, das ist Osterbrot, ja, das ist wie Kuchen, ja, nicht Brot, wie Kuchen.
Pascha oder Kulitsch wird das russisch-ukrainische Osterbrot genannt. Der süße Hefeteig muss stundenlang gehen.
So, dann tun wir ein Tüchle drauf und dann tun wir jetzt auf die Heizung. Und wenn er dann hochgegangen ist, dann ist der Teig fertig und dann kommt er dann hier in die Schüsselchen, gell?
Nochmal stehen vielleicht eine Stunde in das Form und in heißen Ofen stehen und bis Stunde backen.
In der Ukraine und in Russland gehören das Osterbrot neben einer Quarkspeise und den bunt gefärbten Eiern zum traditionellen Osterfest. Die kurz vor Ostern geweihten Speisen werden am Sonntag mit allen geteilt. Mit der Familie, mit Freunden und Nachbarn.
Dann hole ich mal die Tassen in die Keller.
Während der Hefeteig für das Osterbrot in Annis Küche langsam aufgeht, wird der Kaffeetisch im Garten gedeckt. Die 16-jährige Alina wohnt mit ihrer Großmutter Rita und ihrer Mutter vorübergehend in einer Dachgeschosswohnung im Haus von Anni Rosenau.
Es gibt Kuchen.
Sie sind sehr froh, Ostern gemeinsam feiern zu können, sagen Elina und Rita. Doch sie vermissen ihre Angehörigen in der Ukraine.
Familie bleiben in Zaporozhye. Männer und Tante bleiben. Denken ganz Tag, jeden Tag.
Jeden Morgen früh morgen gewacht und liest alles Nachrichten.
Eine schlechte Situation, sehr schlecht.
Trotz Krieg, Trennung und Leid versuchen die drei ihr Leben in Deutschland zu meistern. Großmutter Rita und Alinas Mutter Elena suchen eine neue Arbeit und eine Wohnung. Alina selbst geht wieder zur Schule und besucht über Ostern eine Freundin, die aus der Ostukraine nach Prag geflohen ist.
Sie fährt nach Tschechien, besucht Freund und zusammen celebriert diese Feiertag.
Ja, da auch.
Das ist Lieblingsfreundin von Ukraine.
Ein Wiedersehen zum orthodoxen Osterfest. Und was machen Großmutter Rita und Alinas Mutter? Sie feiern am Ostersonntag die Auferstehung Jesu und essen mit Gastgeberin Anni Osterbrot.
Mit Rosinen.
Aber sehr lecker.
Gut.
Heute findet das orthodoxe Osterfest statt. Das feiert auch Alina mit ihrer Familie, die aus der Ukraine geflüchtet ist. Es ist ein großes Wort, Frieden. Den wünschen wir uns in diesen Tagen besonders für die Ukraine. Diesen Wunsch gibt es schon viele, viele Jahre und er zeigt sich immer wieder auch in der Musik. Zum Beispiel bei dem Lied Ein bisschen Frieden. Nicole hat heute vor genau 40 Jahren damit den Grand Prix gewonnen. Es ist aber nicht der einzige Friedenssong. Meine Kollegin Katharina Heinius aus der Musikredaktion hat in der deutschen Popmusik noch mehr Songs gefunden.
Good evening, Turkey. May we have your votes, please?
Germany, 12 points.
12 Punkte gab's für Nicole beim Grand Prix von der Türkei, von Frankreich, Spanien, Dänemark und vielen, vielen anderen Ländern.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
Europa stand Kopf und war begeistert von der einfachen wie schlichten Aussage, dem Wunsch nach ein bisschen Frieden. Nicole, damals gerade mal 17, hat mit diesem Song den Zeitgeist getroffen. Komponist und Texter Ralf Siegel bringt es auf den Punkt.
Und da gehört eben auch etwas dazu, was international verstanden wird, was die Iren, die Türken, die Isländer und die Franzosen auch gut finden.
Und das, was alle gut finden, was sich alle wünschen, ist Frieden. Deutschland war nun schon seit 20 Jahren geteilt. Zwischen West und Ost herrschte der Kalte Krieg. Die Nachrüstungsdebatte ist in vollem Gange. Der NATO-Doppelbeschluss mit Aufrüstung durch Atomraketen und dann auch noch der Falklandkrieg. Das war für die Welt alles zu viel. Die Menschen sehnten sich nach mehr Einheit und Udo Lindenberg stellt im selben Jahr noch die berechtigte Frage, wozu sind Kriege da?
Naja, vielleicht können wir es noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind.
Wozu sind Kriege da? Ein Song, der den Krieg aus der Sicht eines unschuldigen Kindes in Frage stellt. Ein Kind, das sein ganzes Leben noch vor sich hat, dem es egal ist, wer welchen Machtanspruch hat. Im Studio kam Udo Lindenberg und seinem Pianisten Jean-Jacques Ravetz die Idee, ein Kind diese Zeilen singen zu lassen.
Pascal hat sich der Text aufgeschrieben. Und als wir nach Hause gingen, sagt der Papa, ich kann den Song singen.
Über 30 Jahre später bedient sich Udo Lindenberg erneut dieses emotionalen Kniffes. Für Wir ziehen in den Frieden lädt er sich gleich einen ganzen Kinderchor ein. Es geht um klare Statements, um Gemeinschaft. Über Melodien merken wir uns Texte leichter und können Botschaften und Wünsche in der Gemeinschaft, wenn wir sie gemeinsam singen, besser miteinander teilen und in die Welt hinaustragen. Songtexter Fabian Wege schaut selbst immer wieder neu auf seine Zeile.
Die Aktualität mit der Ukraine, das wirkt nochmal anders, klar, aber grundsätzlich hat sich erstmal nichts verändert.
Sie sind präsenter und uns wieder bewusster geworden. So sind diese Statement-Songs Songs wie gute Bücher, die mal eine Zeit lang im Bücherregal verschwinden, aber die da sind und man sie jederzeit wieder rausziehen und drin lesen kann. Wie zum Beispiel den Song Nein, meine Söhne gebe ich nicht von Reinhard May.
Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Wenn ich diese Zeilen höre, dann läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken und ich bin dankbar dafür, dass jemand Worte für die Ängste gefunden hat, die mich beschäftigen. Musik ist für mich Gemeinschaft. Musik ist ein lebhaftes Miteinander. Ein Miteinander, in dem ich meine Gefühle teilen kann und in dem ich Hoffnung bekomme. Musik ist für mich Frieden.
Seit gut 3 Wochen läuft der Fastenmonat Ramadan. Er fordert den gläubigen Moslems einiges ab, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen sie nämlich nichts essen und auch nichts trinken. Kein Wunder, dass dann, bevor die Sonne so langsam untergeht, Nervosität ausbricht. Zum Beispiel auch in Jordanien. Unsere Reporterin Antje Dietrich war gerade hier unterwegs und sie hat in der Hauptstadt Amman miterlebt, wie es kurz vor dem Fastenbrechen am Abend immer unruhiger wird.
Kurz vor dem Fastenbrechen in Amman bricht Hektik aus. Alle sind aufgeregt, alle sind hungrig und durstig. Zu Hause sind die Mütter, die Frauen. Sie haben alles vorbereitet, sie haben gekocht, der Tisch ist gedeckt. Und die Männer sind jetzt noch vor den Restaurants, vor den Imbissen und holen im letzten Moment zum Beispiel noch frisches Brot. Hummus, Falafel, einige Fertiggerichte, die jetzt schnell hier serviert werden. Die Leute sind sehr nervös. Es gibt ein Parkchaos. In 2 bis 3 Reihen parken die Autos vor diesen Geschäften mit dem Essen. Nichts geht mehr. Der Gestank nach Abgasen ist sehr stark. Ab und zu weht ein Wind hier durch, so ein warmer Wüstenwind, aber es stinkt. Und natürlich lässt jeder, der hier anhält, um Falafel oder Ähnliches zu holen, den Motor laufen. Verschwitzte Köche mit Schürzen und Kappen auf dem Kopf, mit rotem Gesicht, arbeiten auf Hochtouren. Lange Schlangen auf dem Bürgersteig vor den Geschäften. Zu 99% Männer stehen hier an, denn die Frauen stehen ja in der Küche. Es wird langsam dämmerig, es liegt Staub über der Stadt. Noch 10 Minuten bis zum Iftar, bis zum Fastenbrechen. Jetzt fließt der Verkehr wieder. Die Leute fahren schnell nach Hause. Es gibt keine Schlangen mehr vor den Geschäften. Jetzt ist es soweit. Das Iftar hat angefangen, das Fastenbrechen. Ich sehe hier die ersten Männer mit einem Becher Wasser oder Fanta oder so an den Lippen. Gierig wird hier getrunken und auch gegessen. Jetzt ist es soweit.
Der Imam hat gerufen, vom Minarett die erlösende Stimme. Damit können alle wieder essen, trinken und auch feiern. Seit 3 Wochen schon gilt für viele Muslime, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen sie nichts essen oder trinken. Es ist Ramadan, der muslimische Fastenmonat. Wie ist das aber, wenn ich zum Beispiel Leistungssport mache? Meine Kollegin Kira Rutkowski hat sich beim SC Freiburg umgehört. Hier hat sie 2 Bundesliga-Fußballerinnen getroffen.
Dreisamstadion in Freiburg. Die Bundesligaspielerinnen in ihren roten Trainingsshirts kämpfen um den Ball. Auf dem Fußballplatz herrschen frühlingshafte Temperaturen. Wie fast täglich bereiten sich die Fußballerinnen des SC Freiburg hier auf ihr nächstes Spiel vor. Unter ihnen auch Hasret Kaiçi, die Kapitänin der Mannschaft, und Stürmerin Ereleta Mehmedi. Beide sind Musliminnen. Beide fasten im Ramadan, essen und trinken tagsüber, also auch während des Trainings, nichts. Trotz Verzicht ist es für sie der schönste und auch wichtigste Monat, erzählt uns Hasret Kaiçi.
Viele stellen sich Fasten immer irgendwie extrem vor, dass man das nicht schafft. Aber dadurch, dass ich daran glaube, ist es für mich eigentlich kein Problem, irgendwie über den Tag nichts zu essen und nichts zu trinken.
Ereleta Mehmedi ergänzt, es sei einfach der Glaube, der ihnen beim Fasten die Kraft gibt.
Es ist dann einfach so die Bindung zur Religion und vor allem zu Gott. Also wir glauben ja an Allah und ich glaube daran, dass er mir die Energie gibt, dass ich den Tag aushalte, dass ich fasten kann. Und das vor allem während dem Leistungssport, wo ich dann eigentlich trinken sollte oder essen sollte und Energie brauche.
Immer wieder werden sie aber auch mit Vorurteilen konfrontiert, gerade als Bundesligaspielerin. Hasret Kaiçi, bekannt für eine klare Haltung und deutliche Worte, erklärt das dann aber einfach so.
Es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter als uns und Menschen, die müssen viel härter arbeiten als wir und die schaffen es auch. Und dann denke ich mir auch, warum soll ich es nicht machen?
Ereleta Mehmedi beobachtet, dass der Ramadan in Deutschland weniger sichtbar in der Öffentlichkeit ist als beispielsweise in ihrer Heimat im Kosovo. Sie freut sich, wenn sie den Mannschaftskolleginnen vom Fastenmonat und den Ritualen berichten kann.
Es kommen schon auch immer Fragen, ob dürft ihr wirklich kein Wasser trinken? Ja, ist schon witzig, also macht auch Spaß, die Fragen zu beantworten. glaube, es ist cool, wenn sich andere Menschen auch interessiert, was man macht. Ich weiß zum Beispiel ja auch, was Weihnachten, was Ostern ist, obwohl ich es ja an sich nicht feiere.
Während die anderen Spielerinnen eine Trinkpause am Ende des Fußballplatzes einlegen, bleiben Kaichi und Memeti einfach auf dem Platz. Nach mehr als 20 Tagen Fasten geht es ihnen jetzt immer noch gut, berichten sie.
Wir halten das Training gut durch. Und ja, es ist manchmal mühsam, wenn dann die Freunde fragen, die nicht fasten, ja, lass mal eine Runde picknicken gehen, aber machen wir dann in einem Monat.
Probleme habe ich zum Beispiel noch, wenn ich irgendwas koche, dass man das nicht probieren kann und vielleicht so beim Duschen, dass man da auch nicht reden sollte, weil sonst Wasser in deinen Mund kommt.
Und was macht dieser Fastenmonat, der Verzicht mit Ihnen?
Ich finde immer am Ende des Tages oder am Ende des Monats wird man so ein bisschen demütig.
Und ich glaube, man denkt dann schon auch ein bisschen so an die armen Leute, die gar nichts haben und schätzt das dann auch. Also diese Wertschätzung ist dann halt einfach sehr, sehr groß.
Nach dem Training heißt es meistens dann nur noch ein paar Stunden warten. Nach dem Sonnenuntergang füllen die beiden Leistungssportler ihre Energiespeicher wieder auf. Sie versuchen es zu genießen, denn der Ramadan sei einfach ein cooler Monat, sagen sie zum Abschluss.
Und der geht noch bis Anfang Mai und dann Anfang Mai mit dem Zuckerfest auch zu Ende. Wie Leistungssportler mit dem Ramadan umgehen, Kira Rutkowski hat sich beim SC Freiburg für uns umgehört. Wer gestern noch den Wochenendeinkauf gemacht hat, der hat es spätestens an der Kasse wieder gemerkt. Alles wird teurer. Auch Produkte, für die wir ohnehin schon mehr bezahlen, wie zum Beispiel fair gehandelte Produkte wie Kaffee oder Schokolade. Seit Donnerstag gibt es bei Stuttgart die Messe Fair Handeln. Da geht es unter anderem auch darum, wie wir zum Beispiel nachhaltig handeln können, in der Wirtschaft oder auch in der Mode. Aber wollen Menschen im Moment mehr Geld ausgeben für faire Produkte oder wird gespart in Zeiten des Ukraine-Kriegs? Meine Kollegin Diana Hörger, sie war auf der Messe.
Am Stand von Future Fashion in Halle 5 rattert die Nähmaschine von Elke Otto geduldig an blauen Jeansstreifen entlang. Aus der ehemaligen Damenhose soll jetzt eine große Einkaufstasche werden, erklärt sie.
Das ist jetzt noch so die letzte Feinarbeit, nämlich die Träger da dran. Also da kommen dann noch zwei so große Henkel, damit man das schön über die Schulter nehmen kann und dann als Shopper benutzen kann.
Wie die Lebensdauer eines Kleidungsstücks verlängert werden kann, das ist ein Aspekt, den Future Fashion den Besucherinnen und Besuchern auf der Messe näher bringen will. Seit im April 2013 in Bangladesch die Näherei Rana Plaza zusammenstürzte und mehr als 1000 Menschen tötete, haben viele Menschen über ihren Modekonsum nachgedacht, sagt Felicia Krautner. Aber noch immer werde viel zu viel und billig eingekauft und viele Modeketten schmückten sich zu Unrecht mit grünem Aktionismus.
Also es wurden dann häufig irgendwelche Siegel von den Unternehmen selbst erfunden, um dann irgendwas zu garantieren. Aber da kann man sich natürlich fragen, wie neutral sind die, wenn man auf diese Fast Fashion, auf diese massenhafte Produktion immer zu neuen Trends baut. Das geht einfach nicht fair und nachhaltig. Aber ich glaube, in der Bevölkerung selbst ist schon relativ viel passiert, jetzt auch ja, mit dem Klimawandel nochmal mehr.
Der Klimawandel spielt hier auf der Messe eine große Rolle, aber auch der faire Handel. Wie können wir kaufen, ohne andere Menschen auszubeuten? Dass nun auch der Ukraine-Krieg nochmal die Aufmerksamkeit für globale Zusammenhänge schärft, könnte eine Chance sein für Fairtrade-Produkte, sagt Saskia Ruttner, Geschäftsführerin des Weltladens an der Planie in Stuttgart.
Auch die Lebensmittelpreise jetzt bei uns in unserem Sektor sind gestiegen, aber das war schon vor dem Ukraine-Krieg. Das hatte andere Ursachen. Das war zum Beispiel diese Containerknappheit, die sich durch Corona entwickelt haben. Und da hatten wir eigentlich jetzt nicht das Gefühl, dass die Konsumenten da jetzt zurückzucken und sagen, ach nee, 50 Cent mehr für einen Kaffee, das zahle ich nicht.
Hier auf der Messe, wo Menschen mit dem Eintritt auch Geld ausgeben, um sich über Slow Food und fairen Handel zu informieren, ist die Bereitschaft, einen Euro mehr auszugeben, recht hoch. Aber nicht alle hier glauben, dass das auch so bleibt.
Zumindest die Leute, die hier sind, die werden sich ja nicht sparen.
Für Qualität und für Fairness oder so bin ich durchaus bereit, einen Euro mehr auszugeben, definitiv.
Nein, ich glaube schon, dass die Leute weniger ausgeben für faire Produkte.
Mir tun immer die Leute leid, die wirklich jeden Euro umdrehen müssen. Dieser Slogan, der trifft eigentlich zu, der Frieden hat seinen Preis.
Dass der Preis hoch ist, das spüren insbesondere die Menschen auf der Messe, die sich nur ein paar Meter weiter in Halle 9 aufhalten. Hier werden seit rund 4 Wochen Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Man könnte das zynisch nennen, aber Lena Wimmer von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit versucht es mit Pragmatismus.
Wir wollten eigentlich eine Spendenaktion machen, hat leider nicht funktioniert. Aber was die Messe eben macht, die haben sie eingeladen, natürlich die Messe zu besuchen. Und wir hoffen, dass vielleicht ein paar von den Geflüchteten einfach die Chance nutzen, vielleicht hier das Umfeld kennenzulernen. Grundsätzlich ist es natürlich paradox, die hier einkaufen und Messe machen. Gleichzeitig ist es in jedem Krisengebiet der Welt so, dass es neben halt normal weitergeht.
Fair gehandelte Produkte in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Diana Hörger hat sich auf der Messe Fair Handeln umgehört. Wie stellen Sie sich eine Hexe vor? Vielleicht eine große Nase, zottelige Haare und immer eine schwarze Katze dabei. Das war früher so, das ist längst vorbei. Heute gibt es neue Hexen. Das sind Frauen und auch Männer, die spirituell sind und sich viel mit der Natur beschäftigen, viel in und mit der Natur leben. Mein Kollege Marc Kleber hat eine, wie sie selbst sagt, Hexe in der Nähe von Freiburg besucht.
Ein regnerischer Tag Ende März. Ich bin an einem Waldstück unterwegs mit Etienne. Sie sagt von sich:
Ja, ich bin eine Hexe.
Das Waldstück liegt ein paar hundert Meter von Etiennes Haus entfernt, wo sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt, in der Nähe von Freiburg. In diesem Waldstück geht Etienne oft mit ihrem Hund spazieren, um die Natur wahrzunehmen.
Deswegen versuche ich, möglichst viele unterschiedliche Vögel zu hören oder Tiere. Ich versuche, viel Verschiedenes anzufassen. Manchmal nehme ich auch Kräuter in den Mund und probiere, wie es schmeckt. Und manchmal ruhe ich mich dann auch einfach irgendwo aus und bekomme nach meinem Weltbild eben eine Botschaft durch die Natur oder durch die Götter vermittelt.
Ihren bürgerlichen Namen möchte die 44-Jährige lieber nicht im Radio hören. Etienne ist ihr religiöser Name. Er stammt aus der keltischen Mythologie, wie manche der Gottheiten, die Etienne anruft.
Dann habe ich irgendwann mal die tolle Idee gehabt, naja, ich mache mal ein Ritual, ohne bestimmte Gottheiten zu rufen, sondern einfach mal sehen, wer sich zeigt. Und es waren dann tatsächlich keltische Gottheiten, die ich erfahren durfte, mit denen ich in Kontakt gekommen bin und wo ich sagen kann, das habe ich mir nicht eingebildet, da habe ich tatsächlich was gespürt.
Ich gebe zu, ich tue mir schwer damit zu verstehen, wie man mit keltischen Gottheiten kommuniziert oder was einem ein Baum sagen kann. Etienne trägt eine Lederjacke, darunter einen weiten Wollpullover, Pluderhose und Stiefel. Ihr welliges, rötlich-blondes Haar hat sie in einem lockeren Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie lacht gerne. Ihr Blick ist offen und aufmerksam. Sie lädt mich ein, selbst eine magische Übung durchzuführen. Ich suche also kleine Zweige, Blätter und Beeren und ordne sie sorgfältig auf einem Baumstumpf. Magie spüre ich allerdings nicht. Aber Etienne sieht meine Übung mit ganz anderen Augen.
Symbolik, die ich erkenne, wären zum Beispiel, du hast definitiv Eichenblätter ausgesucht. So, als nächstes hast du dann die Feder, die ich dir vorhin gegeben habe, reingepackt, die natürlich auch für Wunsch und Luft steht, ne? Dann hast du Haselnussfrüchte hingelegt. Das ist schon sehr kraftvoll.
Ich solle mir etwas wünschen, meint Etienne. Neugierig tue ich das auch. Etienne erzählt, sie habe schon Magie angewandt, um Dinge zu verändern.
Ich persönlich glaube tatsächlich daran, dass man heilen kann mit verschiedenen Handauflegen und sowas. Daran glaube ich tatsächlich. Es gibt ja auch manche Pflanzen, die einem helfen, wenn man sich nicht gut fühlt. Und es ist bis heute nicht wissenschaftlich nachgewiesen, warum und wieso. Aber der Nutzen ist nachgewiesen und das ist dann für mich wirkliche Magie.
Der Wunsch, den ich während der magischen Übung mit Etienne formuliert habe, ist übrigens nicht in Erfüllung gegangen. Leider. Manchmal wäre es schon schön. Es gäbe wirklich Magie.
Mehr zum Thema Hexen hören wir auch heute Mittag ab 12 bei den Kollegen von SWR2 Glauben. Hexen heute zwischen Heidentum, Magie und Feminismus.